Luftpost von Sven Rentschler, der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können. Ja, hallo. In unserem neuen Video geht es um die Schweizer Uhrenindustrie und um Rewen Ölnebelabscheider für eben diese Industrie. Da wollen wir einiges vorstellen. Wir sind Vitali.
Hallo Sven.
Unser Vertriebsleiter Sven, Rewen Geschäftsführer. Hallo. Wir durften 2017, 2018 das neue Produktionszentrum von IWC in Schaffhausen ausrichten. Wir durften da ausrichten, die Werkzeugmaschinen, wo eben solche Produkte entstehen, eine schöne IWC-Uhr, und da helfen unsere Luftreiniger dabei, dass das eben funktioniert und dass solche schöne Produkte entstehen. Also, es geht um die Produktion von IWC-Pilotenuhren. Die entstehen auf Bearbeitungsmaschinen. Damit die Bearbeitungsmaschinen betrieben werden können, braucht es Luftreiniger. Sogenannte elektrostatische Ölnebelabscheider, sowas wie ihr hier seht. Um die geht es heute, die beschreiben wir ganz genau, und diese Geräte stehen auf den Bearbeitungsmaschinen. Wir blenden jetzt mal ein Bild ein aus der wunderschönen Produktion von IWC in Schaffhausen, deren neues Produktionszentrum 2018 in Betrieb gegangen ist. Und da seht ihr unsere Ölnebelabscheider in Verbindung mit den Bearbeitungsmaschinen. Und in den Bearbeitungsmaschinen entsteht aus einem runden Edelstahlblock, auch dazu blenden wir mal ein Bild ein, Uhrengehäuse, Bauteile des Uhrenwerks, und um all das geht es heute. Und Vitali wird mich löchern mit Fragen, die ich bis jetzt nicht kenne, und wir werden sie zusammen beantworten. Ihr könnt es euch anhören, ganz interessanter neues Videotutorial. Jetzt die erste Frage von Vitali. Ich weiß nicht, was kommt.
Also die Frage, die sich mir stellt, ist: Der Einsatz von solchen Elektrostaten, ist das ausschließlich nur bei Uhrenherstellung oder wird das auch bei anderen Maschinen eingesetzt? Wo genau ist der Einsatz? Was macht ihn so besonders gegenüber anderen Abscheidern?
Also wir haben hier elektrostatischen Ölnebelabscheider. Und diese elektrostatischen Ölnebelabscheider, auch entgegen dem, was viele Marktbegleiter proklamieren und behaupten, diese elektrostatischen Ölnebelabscheider machen nur Sinn, Vitali, bei nicht wasserlöslichen Kühl- und Schmierstoffen im Maschinenbau. Also sprich, wenn man eine Bearbeitungsmaschine hat, die als Kühl- und Schmierstoff nur reines Öl verwendet, nur dann machen diese Geräte Sinn. Und das hat man halt eben oft in der Uhrenindustrie, wie wir es jetzt in der Einleitung vorgestellt haben, wo wir eben auch das Glück gehabt haben, bei einem super interessanten Hersteller wie IWC, deren ganze Produktion auszustatten. Aber wir haben durchaus, also auch in der Schweiz, Kunden, die auf Mehrspindel-Drehautomaten, also wie sowas aussehen kann, blenden wir jetzt auch kurz ein. Das sind Mehrspindel-Drehautomaten, wo ist jetzt nicht so schön, was ich sage, wenn man einen Knochenbruch hat, muss der Knochen geschraubt werden, und diese Schrauben sind ganz hochlegierte, spezielle Edelstähle, wo dann auch wieder wie bei der Uhr unheimliche Anforderungen sind an die Oberfläche, ans Material, und da werden meistens als Kühl- und Schmierstoff nicht wasserlösliche Kühlschmierstoffe eingesetzt, also pures, reines Öl. Oder bei Bearbeitungssendern wie von der sehr bekannten Firma Hermle, die auch ein ganz guter Kunde von uns ist, auch die haben immer wieder Spezialanwendungen, wo sie keine Emulsionen, also wasserlösliche Kühlschmierstoffe einsetzen, sondern Kühlschmierstoffe aus reinem Öl. Und dann und nur dann sind das die besten Luftreiniger. Wieso und weshalb, wirst du bestimmt noch Fragen haben.
Ja, gut, also leuchtet ein, sobald ich reines Öl habe, dann empfiehlt Rewen ausschließlich Elektrostaten, weil der Einsatz in dieser Filterung das Idealste ist. Ist das
ja
richtig?
Ja, okay. Ja, und es sind dann oft Nebel, also Dämpfe, die sowas entsprechen wie so einer Dampfmaschine, wo man aus der Diskothek, aus Open-Air-Konzerten kennt. Also hier wird Öl verdampft. Und genau ganz, ganz ähnlich ist das, was wir dann in so Drehautomaten, in Bearbeitungszentren haben, wo sehr, sehr hochlegierte Edelstähle, Titanium, Magnesium verarbeitet wird. Und das werden wir euch jetzt auch gleich mal zeigen, wie sowas aussehen kann, wie extrem das sein kann. Ganz interessant, also immer noch dabei bleiben.
Ja, danke für die ausführliche Antwort. Soweit einleuchtend. Das führt mich auch gleich zu der nächsten Frage. Jetzt, wo doch die Abscheidung bzw. die Filtertechnik so gut ist bei Öl, gerade Elektrostat, haben wir trotzdem noch zwei Vorstufen davor. Was bringen die? Wir haben einmal den klassischen Agglomerator, als zweite Stufe den X-Zyklon-Abscheider, das Herzstück von unseren Produkten, und dann geht's los mit den elektrostatischen Filtern. Wozu brauche ich dann die vorderen zwei Stufen noch?
Der Vertriebsleiter, der fuckt mich Sachen heute. Ja.
Aber, Möchte ich wissen.
Nee, sehr gute Frage. Schauen wir mal rein.
Ja, machen wir auf. Okay.
Um die Vorfilterung was, oder Vorabscheidung, was Vitali angesprochen hat, ist eben einmal hier und einmal hier. Also hier haben wir mechanisch eine Agglomeration und eine Abscheidung. Und dann dahinter eben die elektrostatische Filterung über eine Hochspannung, über eine Ionisation, auf die wir später ins Detail kommen. Bin mir sicher, hat er einiges vorbereitet.
Kommt vom Vertrieb, kommt vom Kunden.
Aber jetzt die Frage, warum vor den Hochleistungsfiltern überhaupt noch Abscheider? Was das Sinn? Also hat mehrere Gründe. Also ein ganz wichtiger Grund: Der X-Zyklon-Abscheider von uns ist nicht nur ein Abscheider, sondern das ist auch ein geprüftes Flammdurchschlagsabsicherung. Also wo immer man es mit ganz dünnflüssigen Ölen zu tun hat, Öle, die extrem zerstäubt werden, ist halt immer ein Riesenrisiko von Feuer und Explosion gegeben.
Das ist richtig, kann durchaus...
Und was wir gemacht haben in der Entwicklung von diesem X-Zyklon-Element, also wir haben das sowohl auf Flammdurchschlagschutz geprüft, also wenn vor dem Abscheider ein Feuer ist, und das Feuer kommt mit dem Ölnebel und mit dem Luftstrom. Also das ist für Feuer das Schlimmste, ist er trotzdem in der Lage, dieses Feuer zu blockieren. Also die Flammen, das Feuer geht da nicht durch. Da wurde sogar auf Explosionsverhalten überprüft, wenn eine Explosionsdruckwelle kommt, wie er sich verhält. Also selbst darüber haben wir Informationen, die wir euch gern bei Interesse mal zukommen lassen können. Also Schutz, also Flammschutz, Explosionsschutz ist mal ein Grund. Dann ist ein ganz wichtiger Grund eine Vorabscheidung. Diese elektrostatischen Kollektoren funktionieren umso besser, je feiner und je kleiner die Aerosole sind. Also Aerosole in der Größe weit unter einem Mikrometer haben fast keine Masse mehr, sind ganz schwer zu filtern, sind ganz schwer abzuscheiden. Da kommt auch so ein modernes X-Zyklon-System an seine Grenzen. Da geht dann einfach viel durch. Und das, was da noch durchgeht, ist super klein. Und da funktionieren diese Kollektorenzellen ganz toll. Diese Abscheider funktionieren ganz toll mit Aerosolen größer einem Mikrometer. Hätten wir dieses Vorabscheidesystem nicht drin, Vitali, würde es so aussehen, würde alles einfach da drauf kommen, große Partikel, fast Tropfen, würden die sehr schnell viel zu stark verschmutzt werden. Also die hohe Effizienz erreichen wir durch die Kombination. Aerosole bis 1 Mikrometer werden hier erschlagen und von 1 Mikrometer weit runter nahe Null, das werden wir hier in dem Hochspannungsfeld der Kollektoren erschlagen. Also die Kombination bringt uns die hohe Effizienz. Etwas längere Antwort auf eine kurze Frage, aber ich hoffe, du bist zufrieden.
Ja, ich bin zufrieden. Also die Vorabscheidung ist nach wie vor notwendig, um die großen Partikel, die sich doch bilden, rauszunehmen. Was anschließend noch durchkommt, wird dann durch den Elektrostaten vollständig zersetzt.
Plus eine zusätzliche Schutzeinrichtung, über die oft nicht nachgedacht wird,
bei dem
extrem verstäubten, brandgefährlichen, explosionsgefährlichen Öl.
Flammdurchschlag.
Ja.
Ja, Sven, das hast du uns gut erklärt. Vielen Dank. Aber wo ich noch ein bisschen ein Problem sehe bei der Aufklärung. Flammdurchschlag, sicher gut. Abscheidung, auch super. Aber was ist das? Wieso agglomerieren? Weil viele sagen mir, das ist doch ein Filter. Und wann tausche ich den aus? Tausche ich den überhaupt aus? Muss der gesättigt sein oder frei sein? Was hat es damit an sich?
Also, es ist kein Filter. Klar, es sieht so aus wie so ein Küchenfilter aus der privaten Haushaltssaube, so ähnlich. Aber was wir hier haben, ist ein recht komplexes Drahtgestrich. Also wir haben Drahtgestrich, wir haben hier einen Edelstahldraht, 0,1 mm dicke, der wirklich gestrickt ist. Also es ist nicht nur einfach lieblos zusammengeknüllt, sondern es ist ein Drahtgestrich. Und so ein Agglomerator hat eine Packungsdichte. Also wenn jetzt dieser Agglomerator ein Kubikmeter wäre, dann hätten wir hier 150 Kilogramm Edelstahldrahtgestrick drin. Und wir wollen da nicht filtern, wir wollen da nicht abscheiden, sondern agglomerieren. Also das soll sich richtig sättigen, so wie wenn man zu Hause was wäscht, mit einem Schwamm in den Eimer reingeht und dieser Schwamm sich dann mit Wasser vollsaugt. So saugt sich dieser Agglomerator mit dem Öl voll, dass der richtig voll ist mit Öl. Oft sage ich sogar bei der Inbetriebnahme, legt das Ding kurz, wenn es eine Möglichkeit gibt, komplett in den Kühl- und Schmierstoff-Sammelbecken rein, damit er von Sekunde 1 richtig voll ist mit Flüssigkeit.
Sehr guter Hinweis, ja.
Danke. Denn kommt ein kleines Aerosol und muss da durch, reden wir von einer sehr hohen Kollisionswahrscheinlichkeit. Also auf dem Weg durch das Gestrick ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses kleine, dünne Aerosol irgendwo auf ein anderes Aerosoltröpfchen knallt, sehr hoch, wenn der eben voll mit Flüssigkeit ist. Und wenn er da drauf knallt, dann agglomerieren die. Also da bilden zwei Aerosole ein größeres Aerosol. Und das nennt man, jetzt vereinfacht erklärt, Agglomeration. Da gehen wir oft sogar so weit, dass wir nicht nur mit Edelstahl arbeiten, also im Standard Edelstahl drin. Für ganz, ganz spezielle Anwendungen, super dünnflüssige Kühl- und Schmierstoffe, nehmen wir sogar ein Drahtgestrick, wo auch wieder 0,1 mm Edelstahldraht drin ist. Und dieser Draht ist ummantelt mit einer Glasfaser. Die Glasfaser verwenden wir einfach, weil sie noch besser, noch einfacher sich mit Flüssigkeit sättigt und diese noch einfacher, noch besser speichert. Diese Speicherung ist eben wichtig, dass es dann zu einer Kollision, zu einer Agglomeration kommen kann. Kann man aber nicht immer verwenden, weil wenn die Flüssigkeiten etwas zäher, etwas dickflüssiger sind, kann der auch relativ schnell verstopfen. Aber für Spezialanwendungen gibt es sogar noch eine Option zum Glasfaser.
Verstehe, also der Glasfaser wird eingesetzt bei, ich sag mal jetzt, reinem Öl. Wenn da viel Späne in der Luft sind oder eine zähe Masse, ist der eher nicht zu empfehlen, weil der einfach robuster ist zum Reinigen.
Ich kann das mal ganz einfach demonstrieren. Aber hierzu mal geschwind eine Sekunde warten, da muss ich was holen. Dann kann ich das noch plausibler, anschaulicher zeigen. Jetzt bin ich zurück. Das Videoteam hat schon wieder Angst, dass ich Sauerei mache. Heb mal den Agglomerator her. Jetzt habe ich das Wasser vom Anselm und vom Leander geklaut. Also ihr seht hier jetzt ganz dünnflüssige Flüssigkeit. Wir demonstrieren es. Also der Anselm guckt schon ganz kritisch hinter der Kamera.
Oh, das ist ja...
Und jetzt machen wir mal denselben Versuch mit dem hier. Ja. Jetzt kannst du dich entspannen, Anselm. Jetzt passiert nichts mehr. Seht ihr die Speicherwirkung?
Also das ist ja ein Unterschied. Ja, leuchtet ein. Also
noch mehr?
Nein, okay. ist glaubwürdig.
Also Agglomeration, das passiert hier. Immer noch Fragen?
Nein, vielen Dank, Sven. Ja, Sven, nachdem du das Studio unter Wasser gesetzt hast und hier mühselig das ganze Wasser abgepumpt worden ist.
Ich versuche nur deine Fragen so praktisch wie möglich zu beantworten.
Ja, ist dir auch gelungen. Vielen Dank. kommen wir gleich zur nächsten Frage. Also es kommt ja durchaus vor, dass einfach der Bearbeitungsprozess in so einer Maschine geändert wird. Das heißt, auch der Schmierstoff geändert wird. Von Emulsion auf Öl. Und wie du ja zu Anfang gesagt hast, bei Öl empfiehlt sich auf jeden Fall so eine elektrostatische Abscheidung. Wenn da aber schon die Maschine ausgestattet ist mit einem Luftreiniger, der nicht für Öl vorgesehen ist, das heißt mit reiner Abscheidetechnologie ohne elektrostatische Nachfilterung, besteht eine Möglichkeit, nachzurüsten, ohne dass man den ganzen Luftreiniger jetzt austauscht.
Ja, das ist ein Vorteil von unseren ganzen Geräten, also für diese Geräteserie, wie auch für die C-Serie. Die C-Serie ist ja praktisch eine Geräteserie ohne diesen elektrostatischen Filter-Einsatz in der Standardausführung, aber selbst für diese gibt es durchaus ein zusätzliches Modul, wo man dann eine solche Zelle nachrichten können. Also wir können so ein rein mechanisches System umrichten auf ein elektrostatisches oder auch andersrum. Wir können selbst so ein Elektrostat umrichten für wasserlöslich. Also man kann diese Zellen entnehmen, sich auf die Seite stellen und dann das Gerät rein mechanisch betreiben. Also nur mit Agglomeration und Abscheidung. Also selbst sowas wäre für so einen Lohnfertiger, der ja mal das machen muss und nicht nur immer Uhren produzieren kann wie IWC, der flexibel sein muss. Also man kann beide Geräte wandeln. Ein Elektrostat, der mit Elektrofiltern arbeitet, kann man umrichten zum Nicht-Elektrostaten und unsere andere Geräteserie kann man durch ein Zusatzmodul, das oben drauf kommt, zum Elektrostaten aufrüsten. Also beide Wege sind möglich, die Auf- und die Runterrüstung. Ja.
Also man ist da flexibel mit den Luftreinigern, absolut, ja, ohne diesen Luftreiniger komplett auszutauschen. Kann absolut nachgerüstet, ja, werden oder entnommen werden.
Beides ist modular aufrüstbar oder auch ein sogenanntes Anführungsstriche Downsizing ist möglich. Ja.
Das ist ja eine super Lösung. Vielen Dank. Ja, ich denke, jetzt haben wir auch unsere Zuschauer lang genug auf die Folter gespannt und unser Special Guest, der wartet ja sehnsüchtig in Einsatz zu kommen. Ich denke, wir demonstrieren, wie denn so ein Abscheider in der Praxis funktioniert. Bin da auch sehr gespannt, wie der Abscheider reagiert auf Ölnebel, auf diese Dampfwolke.
Ich würde sogar vorschlagen, dass wir beides machen, Vitali, weil wir haben jetzt gerade davor geredet, wie man die eine Geräteserie aufrichten kann zum Elektrostat oder eben die Elektrostatserie runterrichten kann, je nachdem, ob man Ölnebel hat oder Wassernebel. Und es gibt ja zig Marktbegleiter, die sagen, ich habe ein Gerät und das kann alles. An dem arbeite ich jetzt 30 Jahre. Ich habe es nicht hinbekommen. Und warum, werden wir jetzt euch gleich mal zeigen. Also wir haben einmal feinst verdampften, also verdampften, nicht nur vernebelten Ölnebel und zeigen euch dann auch mal, was passiert, wenn wir diesen Ölnebel da reinblasen. Also Special Guest gibt Vollgas. Aber auch mal dann im Gegensatz zeigen, was passiert, wenn man diesen Ölnebel austauscht und Wasser da reinbläst. Und das sind himmelweite Unterschiede, wo die Physik an ihre Grenzen kommt. Und das seht ihr jetzt ganz anschaulich, dass dieses Auf- und Abrüsten, je nachdem ob Öl oder Wasser, absolut überlebensnotwendig ist, dass die Geräte nachhaltig und auf Dauer sauber funktionieren.
Das heißt, du willst jetzt nicht nur das Studio unter Wasser setzen, sondern tatsächlich auch den Luftreiniger unter Wasser setzen.
Ja, nicht wirklich. Da ist er mir zu schade. Weil ihr werdet sehen, es braucht nur ein paar Tropfen Wasser und das Gerät wird funktionsuntüchtig. Und wie gesagt, das ist nicht nur unser Gerät, das sind alle Elektrostaten weltweit mit Wasser, funktionieren die nicht. Also warum zählt er jetzt gleich?
Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir etwas umgebaut. Wir haben dahinter einen schwarzen Hintergrund hingestellt, um noch besser zu demonstrieren zu können, unseren Special Guest. Der Luftreiniger läuft jetzt, ist eingeschaltet, das erkennt man an diesen grünen LED-Leuchten. Einmal die Funktion von dem Luftreiniger selber und dann die Hochspannung liegt an, ist grün, ist alles okay, es läuft. Sven, kannst du noch mal vielleicht kurz darauf zurückkommen, was da jetzt genau produziert wird? Was ist das für ein Öl? Und was ist das für ein Nebel?
Ja gut, man kennt es von Open-Air-Konzerten, von Rockkonzerten. Wir haben hier ein Nebelfluid, das verdampft wird. Also das wird nicht nur vernebelt, versprüht, sondern es wird verdampft. Geht also vom Aggregatzustand flüssig in dampfförmig, gasförmig über. Also logischerweise super kleine Tröpfchen, Partikelchen, die wir jetzt hier mal mit unserem Gerät absaugen und ja, Vitali.
Ich lass mal den Rauch rein.
Man sieht, es ist also ganz, ganz verdampfte Flüssigkeit, also super kleine Partikelchen, Tröpfchen, die wir hier mit elektrostatischer Filterung absaugen.
Also normalerweise, wenn da jetzt keine elektrostatische Filter drinnen wären, würde der Rauch 1:1 durchgehen und oben wieder rauskommen. Da kann man ganz genau erkennen, dass das eben nicht der Fall ist und dass die zwei Kollektoren durchaus in der Lage sind, vollständig diesen Rauch, diesen Dampf, diesen Öldampf zu zersetzen.
Ja, das ist ein super Hinweis, den du jetzt gerade gemacht hast, Vitali, weil ich sage mal, hier sind wir in der Partikelgröße, in dem, was wir absaugen, nicht weit weg von dem, was wir bei Zigaretten oder bei diesen, ich weiß nicht, wie heißen die neumodischen Dinger da, die ja, Elektrozigaretten, Dampf, genau. Dampfer. Das dampft ja manchmal wie so eine Lokomotive. Also, was wir hier haben, ist dasselbe. Und wie wir zuvor gesagt haben, dieser Agglomerator, dieser X-Zyklonabschalter, die sind gut für Aerosole über einen Mikrometer. Also hier reden wir eher über dampfförmige Moleküle als über Aerosole. Also alles, was wir hier haben, ist weit, weit, weit unter einem Mikrometer Teilchengröße. Und da dafür sind diese elektrostatischen Filter gut. Jetzt zeigen wir mal, der Hinweis ist echt super. Jetzt zeigen wir mal, was passieren wird, hätten wir den elektrostatischen Zelle nicht drin. Die nehmen wir jetzt mal raus und dann machen wir dasselbe nochmal.
Das machen wir. Gut, hier sieht man jetzt den Luftreiniger. Jetzt haben wir die Elektrostaten erstmal raus, wie wir auch vorhin erwähnt haben, dass wir da auch flexibel sind. Der Ventilator läuft trotzdem. Das Gerät hat trotzdem seine Funktion. Allerdings jetzt ohne diese elektrostatischen Abscheidern.
Ja, wenn ich noch erwähnen darf, Vitali, jetzt wären wir richtig gerüstet für eine wasserlösliche Kühlschmierstoff, also praktisch eine Fräsmaschine, kein so hoher Kühlschmierdruck, eher Tropfen, Aerosole, kein Rauch, kein Gas, kein Dampf. So wäre das jetzt das richtige Gerät. Was wir jetzt machen, ist natürlich unser Rauchgenerator, der gerade das Entgegengesetzte macht. Also keine Tropfen, keine Aerosole, sondern nur verdampfte Dämpfe, Moleküle weit, 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 weit unter einem Mikrometer Partikelgröße, also eigentlich gerade das Falsche, aber bloß als Demonstrationszweck, dass es mal jeder vor Augen geführt bekommt, was diese Kollektoren leisten und was eben passiert, wenn sie nicht drin sind.
Genau, das werden wir jetzt vorführen. Also derselbe Luftreiniger ohne elektrostatische Filterung.
Also jetzt sind wir im Betrieb und jetzt kommt eben Dampf und eben kein Aerosol und jetzt schaut mal, was passiert.
Dann lassen wir den Rauch rein.
Ja.
Ein deutlicher Unterschied. So, jetzt machen wir die Lichter aus, Musik an, dann haben wir Disco hier.
Okay, wir sind jetzt von der Bestückung her nach wie vor bei praktisch nur mechanisch, als nur Agglomeration und X-Zyklon-Abscheidung. Ihr seht nach wie vor, unsere elektrostatischen Nachfilter sind, Kollektoren sind nach wie vor nicht eingebaut, weil jetzt wollen wir eben das demonstrieren. Also was wir jetzt hier drin haben, ist Wasser, das über eine Lackierpistole fein zerstäubt wird. Und jetzt haben wir im Gegensatz zu dem, was wir zuvor gesehen haben, keine verdampfte, superkleine Tröpfchen und Moleküle, sondern jetzt haben wir echte Aerosole im Größenbereich von 1 bis 5 Mikrometer und wasserlöslich. Und das bekommen wir 100% abgeschieden und gefiltert über Agglomeration und X-Zyklon. Da braucht es keine elektrostatischen Kollektoren. Das ist Blödsinn. Braucht es überhaupt nicht. Und auch das demonstrieren wir jetzt mal. Wir nehmen jetzt das Gerät in Betrieb und simulieren eben den Fall, dass wir eben Wasseraerosole ins Gerät spritzen und die eben abscheiden, ohne dass da was rausspritzt. Vitali, diesmal hast du die Ehre. Und ihr werdet sehen, da kommt nichts raus. Ich hebe dann auch wieder unseren Kontrastschirm dahinter, dass auch der Kritischste sieht, dass überhaupt nichts rauskommt. Also dazu braucht es keine elektrostatischen Kollektoren. Braucht es nicht und physikalisch sind sie natürlich absolut sinnlos, wie wir zuvor erklärt haben. Aber jetzt demonstrieren wir es einfach mal, Vitali. Ich gehe schön nach hinten.
Ja, ich lasse das mal anlaufen. Ja.
Schau mal, bei einer Vorführung bei VW, da hat der Werksprüfer so gemacht.
Ja. Also das Wasser ist gleich alle. Also man sieht schon, das ist richtig nass. Richtig viel Wasser, was wir da jetzt reingepumpt haben, was auch abgeschieden worden ist.
Und fein zerstäubt. Ja. Okay, Vitali, was wir jetzt durchgespielt haben, waren eben die Optionen, wenn vorne ein Rauch, ein Dampf reinkommt, also ein extrem fein verdampfter, vernebelter Ölnebel. Und da haben wir eben jetzt die unterschiedlichen Funktionsweisen, Wirkungen, Nichtwirkungen gesehen, was man eben typischerweise beim Öl, beim Kühlschmierstoff mit Öl haben, weil Öl hat viel geringere Anziehungskräfte zwischen den Molekülen wie in Wasser. Und deswegen hat man bei Öl immer ein feineres Partikelspektrum, ein kleineres Partikelspektrum wie bei Wasser, wasserlöslichen Kühlschmierstoffen. Und logischerweise ist eben Öl nicht elektrisch leitend und deswegen eben die tolle Funktionsweise bei so einem verdampften, supervernebelten Öl, Partikelspektrum weit unter einem Mikrometer. Jetzt der umgekehrte Fall, den wir durchspielen wollen, weil wir eben gesagt haben, die Kombination macht Sinn. Also die Kollektoren, die Elektrostatik für Öl, für ganz feine Partikel. Die vorgeschalteten Agglomerator X-Zyklon bei größeren Partikeln. Und jetzt eben mal der gegengespielte Fall, was passiert, wenn Wasser und große Partikel in ein Hochspannungsfeld, in den Kollektor reinkommen. Das wollen wir jetzt mal dem letzten Skeptiker zeigen, dass das wirklich keinen Sinn macht und dass da eben die Physik uns die Grenzen aufweist, weil große Partikel stromleitend auf so ein Ionisationsdraht zu blasen, wo 7000 Volt anliegen, macht einfach keinen Sinn. Und das wird er mit sehr eindrucksvoll mal ebenfalls demonstrieren. Also wir, Vitali sprüht jetzt einen Wassernebel direkt auf so einen Kollektor. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dann passiert. Jetzt wird Vitali Wasser reinspritzen und wir haben, wie ihr es gesehen habt, keine Vorabscheider. Von den Versuchen vorher hört man schon erste Kurzschlüsse. Das sind Wassertröpfchen, die jetzt schon angesaugt werden. Und Vitali sorgt jetzt noch für viel mehr Wassertröpfchen. Jetzt schaut mal, was da drin dann passiert.
Also, derselbe Luftreiniger, jetzt mit Kollektoren und Wasser. Man hört hier die Kurzschlüsse. Bei jedem Klick, 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 so wie der Sven das vorhin erklärt hat, hat man keine Abscheidung.
Und wir haben gesagt, wenn das zu oft, zu schnell, zu viel im Zeitintervall geschieht, dann sagt irgendwas das Hochspannungsteil so und jetzt Feierabend. Ich kann nicht mehr, ansonsten gehe ich kaputt und das wird jetzt hier signalisiert, die Störung.
Ja, Sven, danke. Das ist ja Wahnsinn, was wir da gerade gesehen haben, was du demonstriert hast. Hätte ich nicht gedacht, dass die Überschläge so schnell und so viele auf einmal kommen. Also die Reaktion Wasser, Elektrostat ist ja physikalisch für mich einleuchtend, dass das nicht zusammenpasst. Hast du jetzt auch ganz gut gezeigt. Aber trotzdem, wie du auch gesagt hast, Wettbewerber gibt es nach wie vor, die so ein Luftreiniger mit elektrostatischer Abscheidung auch für wasserhaltige Aerosole einsetzen. Wie schaffen die das? Mit wie viel, was für eine Spannung nehmen die? Was machen die anders, wie das, was bei uns nicht gemacht wird?
Wir würden es auch hinkriegen, Vitali. Da wird dann halt an allen Ecken und Enden gedreht, damit man gerade noch in dem Bereich bleibt, was die Physik erlaubt. Also Physik erlaubt und das unser österreichischer Vertriebspartner für ganz Österreich, der Gerald Marx, bringt es seit Jahrzehnten super auf den Punkt. Er sagt zu mir immer, wenn wir um das Thema diskutieren, versuch mal einen Transformator mit Wasser zu kühlen.
Das ist ja
Ja, und um das Thema geht es. Wir haben da Hochspannungen von rund 7000 Volt anliegen und wenn da ein Partikel reinkommt, dann führt er zum Kurzschluss. Und ein Kurzschluss, ein so ein blauer Flash, wo wir vorher gesehen haben, bedeutet eben, die Hochspannung bricht für einen Sekundenbruchteil komplett zusammen. Also jeder Kurzschluss bedeutet für eine Sekunde Filterleistung null, voller Durchschlag aller Aerosole. Und das ist eben das Problem. Und man kann das hinbekommen, indem man dann mit der Hochspannung nach unten geht, indem man noch mehr Vorabscheidung macht, damit man eben so viel wie möglich Feuchtigkeit und Wasseraerosole davor rausbringt, damit man dahinter fast so gut wie keine Feuchtigkeit und Wasser mehr reinbekommt. Aber dann haben wir eben das nächste Problem bei diesen Kollektoren, dass wenn man eine Emulsion hat, hat man 92-96% Wasser mit Zusätzen. Und das Wasser verdampft uns und diese Zusätze, das sind dann, was da übrig bleibt, irgendwelche super chemische Bestandteile, die die Emulsionsbakterien freihandeln, stabiler machen. Aber diese Zusätze haben eine Eigenschaft, wenn das ganze Wasser verdampft ist, die lagern sich an den Kollektoren ab und bilden eine Schicht ähnlich wie einer Klarlack am Auto. Das bekommst du dann fast nicht mehr gereinigt. Das ist das nächste Problem. Und wasserlösliche Kühlschmierstoffe, wenn man es filtertechnisch, abscheidetechnisch sich Mühe gibt, bekommt man das immer in den Griff ohne sowas. Ich meine, wir können so einen Kollektor mal rausholen und uns anschauen und unseren Zusehern mal zeigen. Jetzt stellt euch vor, wenn wir hier eine Ablagerung drin haben, in so einem Kollektor, ähnlich wie man Klarlack, reinigt das mal. Also ohne das Ultraschallbad, chancenlos.
Kann ich mir vorstellen. Das sind ja feine Platinen.
Ja, und hier vorne haben wir Wolframdrähte. Wenn die Wolframdrähte zu viel Ablagerung bekommen, dann bauen wir keine Ionisation mehr auf. Also mit sowas wasserlösliche Kühlschmierstoff-Aerosole zu filtern, ist Blödsinn.
Ja. Da kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Jetzt haben wir gelernt, okay, Strom fließt durch, Spannung wird angelegt, also sehr viel Elektrizität. Ich weiß, dass da in der Luft jetzt gerade auch Strom sich dann bewegt, dass der Strom dafür sorgt, dass die Partikel abgeschieden werden. Aber wie genau? Was spielt jetzt da der Draht für eine Rolle? Was wird genau unter Spannung gesetzt? Wie funktioniert eine Ionisierung? Kannst du das einfach mit einfachen Worten erklären?
Ja, mit einfachen Worten. Ich mach's mal einfach. Das ist ein Wolframdraht. Der Wolframdraht baut eine positive Hochspannung auf mit 7000 Volt und der Wolframdraht ionisiert. Mein Öl-Aerosol kommt dahergeflogen, der muss durch dieses Ionisationsfeld durch. Dem Ölaerosol werden Elektronen entnommen, das Ölaerosol wird positiv, diese Platten sind geerdet, sind Minus, das Aerosoltröpfchen fliegt an die Platte, bleibt an der Platte aufgrund von Oberflächenanhaftung haften und ist gefiltert, gefangen, abgeschieden. Diese Ionisation baut sich aber wieder ab, deswegen ist auch dieser Kollektor nicht größer wie 20 cm. Denn wenn das Aerosol hier durchfliegt, dann baut er auch gleichzeitig diese Ionisierung wieder ab. Also das ist am Ende von diesem Kollektor wieder neutral. Das heißt, wenn wir ihn hier nicht gefangen haben, dann würde es auch nichts bringen, wenn dieses Ding 2 Meter lang wäre. Ja, weil dann ist er nicht mehr positiv geladen, dann fliegt er uns einfach durch. Das heißt, deswegen haben wir hier, stellen es mal ab. Ja. Deswegen haben wir hier einen zweiten und der zweite ist genau aufgebaut wie der erste. Also wir haben dann wieder Wolframdrähte, das heißt, wir ionisieren erst wieder und dann hat er wieder eine Ladung und dann eben die Hoffnung, dass er abgeschieden wird. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man schaut und dass man messtechnisch mit Partikelmesser aufnimmt, wie hoch ist die Konzentration. Also wie viel Aerosole habe ich in welcher Größe? Habe ich eine ganz hohe Konzentration, also ganz viele Aerosole in einem ganz kleinen Partikeldurchmesser, dann machen 1, 2, eventuell sogar 3 Kollektoren Sinn. habe ich eher weniger und eher nicht so klein, dann reichen auch Geräte mit nur einem.
Verstanden. Also das mit der Ionisierung funktioniert so ähnlich wie beim Staffellauf. Also wird es übergeben in den nächsten und so weiter. Ja. Gut. Jetzt kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Also dass da jetzt bei den Überschlägen keine Spannung anliegt, beziehungsweise ein Kurzschluss, sorgt dafür, dass da keine Abscheidung ist. Das habe ich soweit verstanden. Ja. Baut sich denn der Strom wieder auf von alleine? Wie kann das dann, also wenn ich jetzt Überschläge habe, ist das für mich logisch, okay, da geht eine Störung, da schaltet irgendwo eine Sicherheit runter und ja, das Gerät ist funktionsuntauglich.
Wir haben es ja gerade erklärt, die Funktionsweise ist über die Ionisierung in Hochspannungsfeld. Elektronen werden weggenommen, Aerosol wird positiv. Habe ich einen Kurzschluss, bricht mir das Hochspannungsfeld zusammen, kein Hochspannungsfeld, keine Ionisierung. Und dann schießen für den Bruchteil der Sekunde ist die Filterleistung in so einer Zelle, in allen Zellen null. Und dieses Hochspannungsteil, wo wir verwenden, registriert es natürlich, weil ein Kurzschluss bedeutet maximaler Stress fürs Hochspannungsteil. Ganz viele Kurzschlüsse in einer ganz kurzen Zeit können zur Zerstörung von dem Hochspannungsteil führen, weil das Hochspannungsteil versucht natürlich sofort die Hochspannung wieder aufzubauen. Wenn dann wieder der nächste Kurzschluss kommt, bricht es wieder zusammen. Dann ist dieses Hochspannungsteil voll im Stress. Und das überwachen wir. Und wenn das zu lang so geht, dann schaltet sich dieses Hochspannungsteil automatisch ab und meldet eine Störung.
Okay, das heißt, wenn da für Bruchteilsekunden ein Span oder sonst irgendwie ein Fremdkörper im Elektrostaten drin ist, verursacht ein Kurzschluss. Der Kurzschluss wird abgefangen, das Hochspannungsteil produziert wieder Strom, es funktioniert wieder.
Richtig.
Okay.
Richtig. Wenn es dann stabil weiter funktioniert, dann läuft es wieder. Aber das darf halt nicht zu viel Kurzschluss in einer zu kurzen Zeit sein, weil ansonsten wird sich das Hochspannungsteil irgendwann verabschieden. Aber das fangen wir ab über eine Überwachung.
Ja, Sven, jetzt wissen wir, dass der Elektrostat abscheidet, ionisiert, wie das funktioniert. Danke für deine Erklärung. Eine Frage kriege ich auch noch immer wieder gestellt. Macht es Sinn, nach so einer Filterung noch zusätzlich mit einem HEPA-Filter auszurüsten, als Sicherheit? Oder braucht man da überhaupt keinen HEPA-Filter mehr, weil das eben alles so weit aus der Luft rausnimmt?
Ja, wenn man es richtig dimensioniert hat, also im Vorfeld sauber aufgenommen hat und eben die richtige Entscheidung gefällt hat, brauche ich ein, brauche ich zwei, brauche ich drei? Ich meine, klar, das hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Einer ist günstiger wie mit drei, aber ich sage mal, das sollte eigentlich nicht die Entscheidung sein. Die Entscheidung sollte sein, dass man die Situation vor Ort per Partikelmessung und FID-Messung eben aufnimmt. Was habe ich an verdampften Flüssigkeiten in der Luft? Was habe ich an Aerosol in der Luft, in welcher Konzentration, in welcher Menge, und daraus leiten wir dann eben ab, ob man ein, zwei oder drei Kollektoren braucht. Also wir leiten das nicht ab aufgrund vom Monatsumsatzziel vom Vertrieb. Ja. Nee, also Spaß beiseite, das sollte wirklich die Entscheidung sein. Und wenn wir eben Grund von der Partikelmessung sagen, okay, wir brauchen drei, dann brauchen wir die drei, weil wir so viele Aerosole in so einer hohen Konzentration, in so einer kleinen Größe in der Luft haben, da braucht es eben drei Kollektoren, um diese zu 100% aus dem Luftstrom zu trennen. Hat man da jetzt in der Auslegung einen Fehler gemacht und hat gesagt, ich nehme nur ein Gerät mit einem und stellt dann später anderes fest, dann kann man natürlich, wenn das Gerät nicht lang genug ausgeführt ist, nicht noch zusätzliche Kollektoren einführen. Dann könnte man sich behelfen mit einer mechanischen Nachfilter über einen Feinstaub- oder einen Schwebstofffilter. Oder wenn dann eben in 10 Jahren irgendwie Maschine gewechselt hat und der Betreiber möchte es trotzdem nutzen und nicht wegwerfen, dann kann man sich helfen, aber es wäre sicherlich ein Kompromiss, aber selbst dann könnte man über so ein Schwebstofffiltermodul nachdenken. Aber die richtige Herangehensweise wäre natürlich eine saubere Aufnahme von Anfang an.
Also eigentlich bei der richtigen Auslegung, bei der richtigen Wahl und die Größe von so einem Luftreiniger reicht das vollkommen aus und wird so gut wie nie noch zusätzlich mit einem mechanischen Filter ausgestattet.
Absolut richtig.
Ja,
absolut.
Danke. Ja. Gut, Sven, dann wäre das ja mit dem HEPA-Filter, mit dem mechanischen Nachfilter auch geklärt. Jetzt ist es ja so, es wird ja trotz der geringen Spannung Ozon produziert. Ozon bildet sich und Ozon darf man ja nicht, wie wir kennen, wieder in die Halle reinblasen. Was gibt es da für Möglichkeiten, um das abzuschaffen? Oder wird da gar nicht so vieles produziert?
Ach, es ist eher so, Vitali, leider Gottes wird in Verbindung mit elektrostatischer Luftreinigung nicht so viel Ozon produziert, sondern es wird einfach nicht drüber geredet, es wird einfach nicht drüber informiert. Und das finde ich manchmal schon an der Grenze zum grob Fahrlässigen. Also wir haben im Zuge von der Entwicklung von der Geräteserie, die, ich sage mal, die ersten Prototypen, das ist ja auch schon wieder über 15 Jahre her, wo die entstanden sind. Ja, da rede ich nicht um den heißen Brei rum. Da haben wir natürlich auch geschaut, was Marktbegleiter machen. Und wenn man sich da auf dem Markt umschaut, dann ist ja heute nach wie vor so, je mehr Hochspannung, desto besser. Und da mussten wir einfach in der Entwicklung lernen, dass das einfach Blödsinn ist. Also man kann einfach mal festhalten, je mehr Hochspannung, desto mehr Ozon. Also und es ist auch nicht so, wenn ich mit 7000 Volt eine zufriedenstellende Ionisierung hinbekomme, dann ist mit 14.000 Volt die Ionisierung nicht doppelt, weil das wächst exponentiell. Also man kann einmal mit einem überschaubaren Energieaufwand ein Elektron und ein Aerosol nehmen, aber das noch weiter positiv aufladen, also mit doppelter Ionisierung erreiche ich dann nicht eine doppelte Entnahme von Elektronen. Das wird immer schwieriger, also braucht immer mehr Energie. Deswegen ist es nicht sinnvoll, aus dem Gesichtspunkt die Hochspannung zu erhöhen. Und was superkritisch ist, ist eben die Ozonproduktion. Also wo wir die Geräteserie begonnen haben zu entwickeln, wie gesagt, vor vielen Jahren, zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland noch Grenzwerte, die sich in der Größenordnung von 200 Mikrometer pro Kubikmeter Luft bewegt haben, also 0,2 Milligramm pro Kubikmeter. Also in einem Kubikmeter Luft, das wir hier rausblasen, durften dazu mal nicht mehr wie 0,2 Milligramm Ozon sich befinden. Und es ist einfach so, durch dieses Hochspannungsfeld entreißen wir nicht nur den Ölnebel-Aerosolen-Elektronen, sondern auch der Luft, dem O2. Und jede Hochspannung, jede Ionisierung führt dazu, dass als Abfallprodukt Ozon entsteht.
Das ist ja hochinteressant.
Immer. Ja. Immer. Ja. In jedem Elektrostat. Und je höher die angelegte Hochspannung ist, desto mehr Ozon. Und deswegen sagte ich vor vielen Jahren, als wir die Geräte entwickelt haben, war der Grenzwert 0,2 Milligramm Ozon in einem Kubikmeter Luft. Und diesen Grenzwert erreichten wir am Ausblas von unseren Geräten schon bei einer Größenordnung von 7000 Volt. Also mit 8000, 9000 diese 0,2 Milligramm Ozon pro Kubikmeter einzuhalten, einfach nicht möglich. Da können Marktbegleiter erzählen, was sie wollen. Das geht nicht. Wir haben da Messungen, wir haben Dokumentation von uns selber aufgenommen, mit unserem eigenen Ozonmessgerät aufgenommen, dokumentiert, validiert, dann noch den TÜV eingeladen, und um sicher zu gehen, was wir messen, dass das so ist. Der TÜV hat es auch bestätigt. Mehr als 7000 Volt Hochspannung führt zu viel Ozon. Und aktuell kommt da erschwerend hinzu. Ich bitte mal jeden, wo noch mit dabei ist und sich das anhört, geht mal auf Wikipedia oder auf Google und macht Wikipedia Ozon. Einfach mal googeln oder auf der Wikipedia-Seite einfach Ozon googeln. Dann geht die Ozon-Seite auf und oben rechts sind so Gefahrenangaben, Gefahrenstoff, und da ist auf Wikipedia notiert, Ozongrenzwert in Deutschland null aufgehoben. Es gibt aktuell gar keinen Grenzwert mehr, weil Ozon im Verdacht steht, Krebs zu erregen.
Das sind ja sehr wertvolle Informationen.
In der Schweiz ist es so, die haben noch 0,2 Milligramm als Grenzwert. Aber auch das ist für mich sowas von unbeschreiblich, wenn man in Stuttgart in der Innenstadt 0,2, also 200 Mikrogramm oder 0,2 Milligramm Ozon in einem Kubikmeter Stadtluft hat im Sommer, dann wird in Stuttgart Ozonalarm ausgelöst. Und in nur einer Stunde muss das anliegen. Dann wird Ozonalarm ausgelöst. Man soll keinen Sport mehr machen, die Kinder sollen nicht mehr raus, man soll aufpassen. Besonders gefährdete Menschengruppen sollen ganz besonders aufpassen. Und in der Produktion, wo die Leute 8 Stunden an ihrer Werkzeugmaschine stehen, ablassen wir 0,2 Milligramm Ozon raus und gut ist. Das ist doch hirnrissig. Verstehe ich nicht. Und da könnte ich mich echt aufregen über sowas. Wir werden der Forderung gerecht, hier darf kein Ozon rauskommen. Und auch dazu braucht es eben wieder besonderen Aufwand. Wie du weißt, setzen wir hinter den Kollektoren einen Aktivkohlefilter ein. Oder wir empfehlen den Einsatz eines Aktivkohlefilters, weil dieser Aktivkohlefilter sorgt dafür, alles hier produzierte Ozon wieder komplett sofort abzubauen. Also auch wieder ein edelstahlgerahmter Filter. Und der Filter ist innen mit Aktivkohlemattel, Aktivkohlegranulat gefüllt. Und mit Hilfe von dem hier können wir da dafür sorgen, dass hier oben kein Ozon rauskommt. Aber das ist nicht ganz einfach. Und bis dadurch ist bei uns eine Option, weil uns da einfach die Marktbegleiter nicht unterstützen. Also die sprechen nicht nur nicht darüber, sondern die machen sowas einfach nicht. Und Aktivkohle ist nicht ganz günstig in der Beschaffung. Es ist eine Komponente, die ihr Geld kostet, leider Gottes. Uns im Einkauf und dann eben ja logischerweise auch im Verkauf. Also die Rahmung und so weiter machen wir alle selber, aber das Aktivkohlegranulat ist natürlich ganz günstig, aber bitter, bitter notwendig wieder leer.
Das ist richtig. Gut, das leuchtet ein. Also das, was hier eventuell aufgebaut wird, wird auch gleich zersetzt. Also wir wissen ja, dass Ozon sich ziemlich zügig zersetzt, auch in der Luft in Verbindung mit Aktivkohle passiert es dann vollkommen neutral.
Ja, Aktivkohle ist unheimlich reaktiv und es kann reagieren mit dem Menschen in den Lungen, in den Bronchien, aber man muss auch aufpassen, wenn man die Luft gegen den Schaltschrank von der Werkzeugmaschine bläst, dann werden irgendwann die Kabel brüchig, weil dieses Ozon dann auf die Kabel losgeht. Und je mehr Hochspannung ich anlege, desto mehr Ozon habe ich. Also bei Hochspannungen mit 10.000, 12.000 Volt Hochspannung, die durchaus Anwendung finden bis dato, da wird brutal Ozon produziert und keiner spricht darüber. Nur du fragst mich.
Ja, ich frage dich, weil mich das auch sehr häufig gefragt wird. Also ich werde durchaus da auch gelöchert. Deswegen möchte ich da eine gute Antwort, mit der ich dann auch weitergeben kann und auch den Vertrieb unterstützen kann.
Ja, vielen Dank, war sehr ausführlich. Wir haben ja sogar eine Messtechnik, wo du und deine Vertriebsleute dann auch die Leute vor Ort durchaus mal demonstrieren können.
Ja. Also sprich mit einem Messgerät am Ausblas.
Ja.
Ozonmessung. Ja, danke für die ausführliche Erklärung, was das Ozon anbelangt. Jetzt wird der Elektrostat auch gewartet. Bei der Wartung ist es ja wichtig, wir wissen, dass bei einem Filter das Medium, was da drinnen gespeichert wird, entsorgt werden muss. Wie ist es beim Elektrostaten? Wird es dann auch ausgetauscht, wird er entsorgt? Ich glaube nicht. Also es ist ja wird er wiederverwendet. Was ist der Reinigungsintervall grundsätzlich?
Man sieht es ja im Aufbau von den Kollektoren, also von den elektrostatischen Filtern, die sind ein ganz besonders legiertes Aluminium innen, die Platten, wo wir vorher gesehen haben, dann ist es ein Wolframdraht und der Rahmen ist ein legierter Chromstahl. Also das ist ja sehr hochwertig und natürlich kein Wegwerfartikel, sondern ein Artikel, der periodisch, je nach Anwendung, 200 Betriebsstunden im Schnitt kann aber auch bis zu 400, 600 Stunden hochgehen. Das hängt ein bisschen von der Bearbeitung ab. Also ganz idealisch, sage ich mal, ein großer Kunde im Tessin in der Schweiz von uns ist so ein riesen Medizintechnikhersteller, wo viele kleine Schräubchen macht für Zahnimplantate. Also die stehen dann, das sind wirklich Schräubchen wie so Stecknadelköpfchen, wo aus Drehautomaten rauskommen. Und das ist eine ganz saubere Produktion, kaum entspannen, ganz dünnes Öl, eine extreme hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit, ein feiner Ölnebel, aber mit kaum noch Verschmutzung. Also da habe ich immer ganz hohe Standzeiten. Aber es ist schon richtig, irgendwann kommt der Tag, das zeigen wir auch dann über unser Hochspannungsteil an. Da messen wir den Strom, der für die Ionisierung notwendig ist. Und je mehr das Ganze verschmutzt, die Drähtchen, die Plättchen, desto mehr Energie braucht es, ein Hochspannungsfeld aufzubauen. Und das messen wir. Und irgendwann erreichen wir einen Grenzwert. Und wenn der Grenzwert erreicht ist, zeigt es unser System an, dass eine Reinigung nötig ist. Und dann müssen diese Kollektoren einfach gereinigt werden. Also das Einfachste ist Ultraschallbäder. Also da legt man das rein wie ein Waschbecken, also wie so ein Ultraschallbad, wo man auch für den Schmuck kennt, oder der Optiker macht es als mit den Brillen. Und da gibt es auch große Becken, und da kann man diese Kollektoren reinlegen, weil sie halt doch empfindlich sind. Das sind dünne Aluminiumplatten, wenn man da jetzt mit dem Kercher, mit dem Hochdruckreiniger reinhaut, also muss man aufpassen, dass man nicht mechanisch was verbiegt. Und ganz ideal sind so Ultraschallwaschbecken. Wir haben auch Vertriebspartner wie unser Händler in der Schweiz, unser Vertriebspartner, die Urtec GmbH, die haben ein eigenes Service-Modul mobil und fahren beispielsweise regelmäßig zu IWC und machen da die Reinigung, als bieten das sogar als Dienstleistung an. Und aber das ist das Einzige. Also das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Auch wir haben zuvor über den Schwebstofffilter geredet. Das ist natürlich ein Wegwerfartikel, wenn du den hast. Und hier hast du keinerlei Wegwerffilter drin, sondern ein System, das alles gereinigt werden kann und wiederverwendet werden kann, was natürlich ein Riesenvorteil ist.
Gut, leuchtet ein. Also das heißt, die sind immer wieder einsetzbar, rausnehmen, reinigen, natürlich trocknen, weil wir ja gelernt haben, Flüssigkeit, Wasser, tut sich dann nicht besonders vertragen mit Strom, mit Spannung, ja. Und dann wieder einsetzen und dann läuft er wieder.
Richtig, ja.
Beim Einsetzen werde ich auch häufig gefragt kommen Anrufe, es funktioniert nicht. Also worauf muss ich da achten beim Wiedereinsetzen? Also das kommt immer wieder mal vor, dann geht man die Prozesse durch. Was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Wieso ist das jetzt ein Jahr lang gelaufen, jetzt plötzlich nicht? Dann kriegt man, ja gut, ich habe es gereinigt. Ich habe den Elektrostat gereinigt, ich habe es gewartet, es läuft nicht. Worauf ist da jetzt zu achten beim Wiedereinsetzen solcher Kollektoren?
Es ist einfach so, ich meine, von der Technologie, von der Komplexität ist so ein elektrostatischer Luftreiniger sicher das höherwertigste. Aber es ist, wir waren jetzt heute in unserem ganzen Tutorial bei Uhren. Es ist eben wie eine hohe, komplexe, mechanische Uhr. Also es ist natürlich schon sensitiver wie ein System, wo nur mechanische Filter hat. Also man sieht es ja, da sind Keramikisolatoren drauf, die braucht man, weil da eben die Hochspannung übertragen wird. Die Platte ist geerdet, hier übertragen wir eine Hochspannung, braucht eine Keramik als Isolator. So eine Keramik, wenn die einfach einen zu heftigen Schlag kriegt, dann splittert sie. Oder wenn beim Abreinigen so eine Feder verbogen wird, und die Feder dann nicht mehr die Schraube hier berühren kann, dann wird die Feder irgendwo hier drin drückt, dann wird die Hochspannung nicht mehr übertragen. Oder wie wir vorher gesagt haben, wenn ich die Aluminiumplatte verbiege, die sollten normal so sein, verbiege ich sie, steht sie so, dann gibt es hier einen Kurzschluss. Also man muss da schon etwas sensitiver hingehen, wie bei unserer C-Serie, die nur mechanisch ist. Also ich sage immer, dass wir bei Uhren bleiben. Unsere C-Serie ist die Casio G-Shock und unser Elektrostat ist die IWC Grande Komplikation. Also ja, um im Bildnis ein bisschen zu bleiben, da muss man schon ein bisschen mehr Gefühl an den Tag legen, das Serviceteam, wie bei den mechanischen. Aber das sind Dinge, die passieren können. Oder wir haben die Luftrichtungspfeile ja nicht umsonst drauf. Baut man es falsch rum ein, dann wird auch wieder die Hochspannung nicht übertragen. Also ja, das ist keine Raketentechnologie, aber es gibt zwei, drei Sachen, wo man hier sich mehr Mühe geben muss im Service wie bei rein mechanischen Filtern und Abscheidern.
Also das heißt zusammengefasst, gereinigt werden kann's, getrocknet werden muss. Beim Wiedereinsatz logisch dem Pfeil folgen, die Luftrichtung geht immer Richtung Ausblas. Wenn man das alles richtig befolgt, dann kann da auch nichts mehr passieren. Das heißt, dann läuft der Elektrostart weiterhin wie ja, auch
im Vorfeld. Und einfach ein bisschen mehr Sensibilität ja, und Gefühl an Hand legen. Also wir haben ja auch nur rein mechanische Geräte, wo nur solche X-Zyklonplatten drin sind. Da war ich selber beim Kunde, der 300 Luftreiniger in Shenzhen in Südchina im Einsatz hat. Die hängen da und denen ihr Service bedeutet, Deckel auf, Dampfstrahler rein, ja, eine Minute, Dampfstrahler raus, Türe zu, Feuer frei, wieder Luft reinigen. Wenn ich so an die Geräte reingehe, das macht keinen Sinn. Also da ein bisschen mehr Vorsicht, ein bisschen mehr Gefühl, aber dann sind die wartungsfrei, ersatzteilfrei, sondern nur ein bisschen Mühe, ein bisschen Zeitaufwand.
Super, gut. Jetzt ist ja auch noch so, dass, ja, es wird überall beschrieben, es steht Gefahr, dass man den Luftreiniger nicht öffnen soll bei laufendem Betrieb. Jetzt passiert es aber trotzdem immer wieder mal, da liegt ja Spannung drauf, da fließt Strom. Kann das passieren, dass er dann Stromschlag bekommt oder wird da jetzt noch zusätzlich eine Sicherheit eingebaut?
Ich meine, da schließen wir gleich an. Natürlich sind die Geräte CE geprüft und sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, auch ganz besonders im Hinblick auf die Hochspannung. Aber auch da wieder, also ich sage mal, das baut 100% auf das, auf was wir gerade gesagt haben. Also man muss beim Service, bei der Reinigung ein bisschen Sensibilität an den Tag legen und natürlich auch im Umgang mit dem Gerät. Also das ist natürlich schon mit mehr Vorsicht zu genießen wie ein einfaches Filtergerät. Also hier sind Zellen, an denen in vielen Bereichen 7000 Volt anliegt. Hier ist ein Hochspannungsteil drin, das durch die Türe, also hier, man sieht es, das Kabel, da geht ist ein Hochspannungskabel, das verläuft in die Türe und über diese Fäden, über diese Isolatoren wird dann die Hochspannung auf den Kollektor übertragen. Da gibt es jetzt verschiedene Sicherheitseinrichtungen, also es ist sogar doppelt abgesichert. Einfach einmal über einen Sicherheitsschalter in der Türe, der dann sofort diesen Hochspannungsübertragung unterbricht, wenn er merkt, dass der Sicherheitsschalter aus der Gabel rausgeht. Das passiert, wenn man die Tür öffnet. Erste Absicherung. Die zweite Absicherung ist eine mechanische. Wir haben hier Edelstahlbolzen, die auf diese Fäder drücken. Und wenn die Türe aufgeht, dann führt es dazu, dass diese Fäder mechanisch an diese Erdung kommt. Also das heißt, auch durch diese Verbindung dann wird diese Kollektorzelle sofort elektrostatisch und hochspannungstechnisch neutral. Also die Spannung baut sich dann sofort ab. Also es ist doppelt abgesichert, dass nichts passieren kann. Aber auch da ist natürlich schon wichtig, dass das Servicepersonal weiß, mit was es zu tun hat und mit was es umgeht. Also das ist, wie gesagt, CE geprüft und doppelt abgesichert, aber ist natürlich schon mit einer gewissen Sensibilität ans Thema ranzugehen.
Gut. Danke, Sven. Also das heißt, abgesichert doppelt. Umso wichtiger ist es auch, dass die Kollektoren richtig eingesetzt werden. Denn die Funktion, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist erst dann gegeben, wenn der Kontakt hier
ja, wenn der Edelstahlbolzen da drauf drückt, ja, baue ich es falsch rum ein, dann klar, dann drückt der Bolzen irgendwo hier in die Luft, aber wie gesagt, dann kann man es einschalten, dann bleibt es rot und dann wird gar keine Spannung übertragen.
Ja. Eine Frage hätte ich noch. Jetzt ist das ja ein Kompaktgerät an sich. Bei einer bestimmten Luftmenge ist das physikalisch nicht mehr möglich, als Kompaktgerät zu bauen. Gibt es da Alternativen? Wenn wir jetzt über eine größere Luftmenge reden, wenn Einsatz im Kanalsystem dazwischen schalten, Gibt es da noch irgendwas oder hat man sich jetzt entschieden, dass wir bei den Kompaktgeräten bleiben?
Nö, das sind ja Philosophienfragen. Ich sage mal, was wir jetzt den ganzen Tag geredet haben, ist eben das Thema, ich habe eine Bearbeitungsmaschine, wie wir es ganz zu Anfangs eingeblendet gesehen haben, eine Drehmaschine, Bearbeitungszentrum, Schleifmaschine mit Öl und auf der Maschine sitzt mein Luftreiniger. Dann gibt es auch andere Kunden. Wir haben mal eine große Getriebeproduktion bei VW in Ostdeutschland machen dürfen und zig Schleifmaschinen, wo Getriebeteile für den, glaube ich, Golf GTI war es, produziert wurden oder nach wie vor produziert werden. Also Getriebeteile auf Schleifmaschinen auch wieder mit reinem Öl. Und bei VW in der Produktionsanlage auf verschiedenen Gesichtspunkten war das Konzept nicht 30 Schleifmaschinen, auf denen 30 solche Luftreiniger sitzen, sondern die haben diese 30 Maschinen über 30 Rohrleitungen unterm Dach eine ganz große zentrale Abluftleitung zentral abgesaugt. Aber irgendwo, bevor die Luft das Gebäude verlässt, muss die Luft auch gereinigt werden. Und gereinigt wird die mit exakt derselben Technologie, mit exakt denselben Eigenschaften, mit exakt den ganzen Erfordernissen, Flammdurchschlagschutz, Vorabscheidung, elektrostatische Abscheidung. Nur ist es dann eben nicht ein Kompaktgerät, das auf einer Maschine steht, sondern ein großer Würfel, der von den Baumaßen fast an eine Garage, eine Pkw-Garage reinkommen kann. Und dann sitzen da eben Kollektoren drin, die wir zwei nicht mehr so einfach per Hand rausziehen können, weil sie entsprechend größer und schwerer sind. Aber vom Prinzip dasselbe. Dann sind es eben keine Kompaktgeräte, die auf der Maschine sitzen, sondern zentrale Kanalmodule, die eben dann in diese große Abluftkanalstrecke integriert werden. Aber von der Aufgabenstellung, von der Fragestellung, von der Herangehensweise exakt dasselbe. Auch die Frage, brauche ich ein, brauche ich zwei, brauche ich drei? Ja. Alles 100% deckungsgleich. Auch der Service, Riesenthema bei so Zentralen.
Das ist richtig.
Auch Ozon. Also wir könnten gerade wieder von vorne anfangen, aber es ist dasselbe wieder.
Genau. Ja, vielen Dank, also das wollte ich auch nochmal hören. Also ist es möglich, auch größere Luftmengen auch in der Zentrale oder beziehungsweise in Luftleitungen zusätzlich so ein Modul, also so eine Technologie einzubauen? Okay, das war ausführlich. Vielen Dank, Sven.
Selten so gelöchert worden von unserem Vertriebsleiter, aber ja, ich hoffe, es war ein tolles und interessantes Tutorial zu dem Thema elektrostatische Luftreinigung. Der Eingang, der Beginn war Uhrenindustrie, aber wie jetzt im Laufe von unserem Tutorial rauskam, natürlich ein mannigfaltiges Anwendungsgebiet weit über diese Schweizer Uhrenindustrie hinaus. Und jetzt hat er mich genug gefragt. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr in Form von Anfragen ihn wieder ganz viel fragt. Also schickt uns eure Anfragen an lei@reven.de, seine persönliche E-Mail. Das hast du jetzt von deinen ganzen Fragen.
Ja, vielen Dank.